Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Ich bin Julian und bei mir ist unser FCK-Reporter Alexander Müller. Hi Alex.
Hi Julian, ich grüße dich.
Alex, sag mal, wie ist denn die Lage auf dem Betze?
Naja, auswärts mau, zu Hause in Ordnung, würde ich sagen. 2-0 am vergangenen Spieltag in Paderborn verloren. Es war keine besonders ansprechende Leistung, muss man sagen. Lieberknecht war hinterher auch ein wenig enttäuscht und hat seine Mannschaft ganz schön kritisiert für den schwachen Auftritt. Hat gesagt, niemand ist an die 100% gekommen. Ist kein gutes Zeugnis, was da ausgestellt wurde, oder?
Ich würde behaupten, auch der Trainer nicht, aber dazu gleich mehr. Sag mal, ich habe es nicht gesehen, ich habe es mir nicht gucken können. Ich war in anderen Stadien unterwegs der Republik, ich verrate es nicht, in welchen. Aber ja, was war denn da los in Ostwestfalen?
Naja, es war so eher so ein zähes Zweitligaspiel, erste Halbzeit, mit leichten Vorteilen für Paderborn. FCK hat eine gute Konterchance gehabt, wo Alidou dann am Torwart scheitert. Ansonsten ging nach vorne relativ wenig. Es gab auch so ein bisschen Probleme im Spielaufbau mit Sahin und Kunze. Das hat diesmal auch alles nicht so super gut funktioniert. Aber gut, es lief eigentlich auf ein 0-0 raus zur Pause. Und man weiß ja, wenn man 0-0 auswärts in die zweite Halbzeit geht, da ist ja alles drin. Also wenn du dann mal irgendwie nach einer Ecke Standard in Führung gehst oder so, dann kannst du das Spiel vielleicht auch auf deine Seite ziehen. Aber dann kam es zu einer Nachspielzeit, in der es auf einmal sehr dramatisch wurde.
Ja, ich hab genug gesehen. Also die erste Halbzeit habe ich teilweise geguckt tatsächlich. Ich war nur genau in diesem Moment, unmittelbar vor der Halbzeit, haben mich menschliche Bedürfnisse aus dem Zimmer gezogen. Und als ich zurückkam, stand auf einmal beim FCK oben so ein roter Karton und es war 11 Meter. Und ich war so, was ist denn hier passiert?
Ich glaube so, ich könnte mir vorstellen, dass es auch dem einen oder anderen FCK-Fan, der in Paderborn war, so gegangen ist, dass er sich gesagt hat, hier passiert eh nichts mehr. Ich gehe schon mal irgendwie mir eine Wurst holen in der Pause und war nicht mehr auf seinem Platz. Nein, es gab eine Freistoßsituation. Das sah jetzt wirklich nicht besonders gefährlich aus. Das war so 5, 6, 27 Meter vor dem Lauterer Tor. Und dann entschied sich Julian Kral dafür, erst einen Mann in die Mauer zu beordern und dann zwei. Und dementsprechend hatte der Herr Brackelmann, so heißt der, der bei Paderborn die Freistöße schießt, hatte relativ freie Sicht aufs Tor und konnte dann einen Schuss absetzen. Der flatterte auch ganz ordentlich an der Mauer vorbei, an der kleinen Mauer vorbei. Und Kral konnte diesen Schuss halt nur nach vorne abwehren. Es kam zu so einer undurchsichtigen Situation und dann hat Giamfi den Scheller von Paderborn umgerissen, bevor er dann gegen den Bilbia die Grätsche ausgepackt hat und das Tor verhindert hat. So. Und dann gab es einen Videobeweis, wie das heutzutage so ist. Das dauerte auch alles ein bisschen. Und dann lautete die Entscheidung, Rot für Giamfi und 11 Meter für Paderborn.
Und ich kam gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, dass die Kralle, wie sie ja sagen, Betze, selbigen Strafstoß pariert hat. Muss man auch sagen, der war katastrophal schlecht geschossen.
War nicht besonders platziert und auch nicht fest. Also beides schlecht gemacht, genau.
Aber Kral macht es auch clever, wartet lang, guckt sich den Schützen ein bisschen aus und hält dann den Ball. Und dann war Pause und ich musste weg. Und danach habe ich nichts mehr gesehen. Und dann irgendwann gucke ich auf die App und dann stand es 0-2 aus FCK-Sicht. Und ja.
Naja, es ist halt so, man hätte sich ja jetzt erwarten können, mit dem gehaltenen Elfmeter, dass das dem FCK so ein bisschen Rückenwind gibt mit in die zweite Hälfte. Das war aber überhaupt nicht so. Es war im Gegenteil so, dass mit Wiederanpfiff Paderborn extrem gedrückt hat und es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, wann da Tore fallen. Und so ist es dann halt auch gekommen, 50., 53. Es stand 2-0 und 2-0 in Unterzahl auswärts. Da war das Match dann verloren. Du hast eben schon angeschnitten, Lieberknecht, wie hat er auf diese rote Karte auf dem Platzverweis reagiert? Man sagt ja dann so gemeinhin, ja, wenn dir ein Abwehrspieler verlustig geht durch den Platzverweis, was machst du dann? Dann nimmst du einen Offensiven raus und stabilisierst die Abwehr mit einem von der Bank. Ja? Und das hat er halt eben nicht gemacht, weil er gesagt hat, er wollte weiter auf die Umschaltmomente setzen. Und hat dann Abiyama für Pretalien gebracht, also praktisch einen Konterstürmer für einen klassischen Mittelstürmer, wobei Pretalien auch so ein bisschen dem hat wieder die Wade gezwickt. Das war so ein Grund auch, warum man rausgenommen hat. Und man muss unterm Strich sagen, dass dieses Manöver halt überhaupt nicht funktioniert hat. Man weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn jetzt da, sagen wir mal, Elvedi reingekommen wäre, ob sie dann in dieser heißen Phase nach dem Seitenwechsel, ob sie dann besser verteidigt hätten, ob sie das Geschehen weiter vom eigenen Tor wegbekommen hätten. Aber jetzt so Fakt ist, dass dieser Wechsel so nicht funktioniert hat. Und nach einer Stunde hat er dann nochmal reagiert. Dann kam dann unter anderem Elvedi. Und danach hat Paderborn dann auch nicht mehr so viele klare Chancen gehabt.
Aber da war die Messe dann auch schon gelesen. Ganz kurzer Exkurs. Videobeweis. Wurde ja wieder viel diskutiert am Wochenende, auch auf anderen Plätzen. Grüße gehen raus an Elmedin Demirovic in der Bundesliga, der ja gefoult wurde, dann nicht hingefallen ist und dann doch einen Elfmeter bekommen hat, wo sich dann nachher alle fragen, wurde er jetzt belohnt, dass er nicht gefallen ist, oder hätte er belohnt werden müssen, wenn er gefallen wäre? Egal. Was ist dein Take zum Videobeweis?
Also ich muss sagen, also sowohl bei dieser Szene bei Köln gegen Stuttgart, die du gerade angesprochen hast, und als auch bei der Szene in Paderborn mit Jumpy, das Erstaunliche bei beiden ist ja gewesen, es hat sich keiner vom Gegner beschwert. Es gab keine Reklamationen oder Proteste oder so, wo man jetzt hätte sagen können, ja, da war jetzt irgendwie ein definitiven Anlass, um dann nochmal nachzugucken. Ich finde das alles ein bisschen problematisch. Ich hab das damals, als es eingeführt wurde, so unter dem Aspekt, bei klaren Fehlentscheidungen greift der Videoassistent ein. Das habe ich gut geheißen. Ich habe mittlerweile meine Meinung, was das angeht, dann auch geändert. Ich finde, das ist ein bisschen pervertiert und ausgeartet, was da alles überprüft wird. Fakt ist natürlich auch, wenn du dir diese Szene anguckst in Zeitlupe, die Jumpy-Szene in Zeitlupe, vielleicht auch ohne Zeitlupe, sieht man natürlich, dass er diesen Scheller festhält, dass er den niederreißt. Das ist vielleicht auch ein bisschen mehr als handelsübliches Zweikampfverhalten. Also formell ist dieser Elfmeter gerechtfertigt, also da kann man jetzt nicht sagen. Aber in den 100 Jahren Fußball vor dem Videobeweis wäre das Spiel weitergelaufen und es wären auch immer alle noch glücklich damit gewesen. Also deshalb, das ist meine Meinung zu dem ganzen großen Komplex Videobeweis.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich bin auch der Meinung, der Videobeweis, der sollte eingesetzt werden, wenn es dann wirklich darum geht, dass ein Spieler mit der Hand auf der Linie einen Ball hält oder so, der das nicht darf, denn das darf nur der Torhüter. Klassische Fußballregel. Aber dann mittlerweile, dass das dann so ins Klein-Klein ausartet und so weiter und so fort, also das geht mir kolossal auf den Keks. Zumal du ja dich auch nicht mehr freuen kannst als Fan im Stadion. Du musst ja warten immer, bis es dann, was ist jetzt los, ist jetzt oder ist nicht. Oder muss ich jetzt mit 5 Minuten noch irgendwie eine ausgiebige Sichtung des Treffers abwarten? Ja, nee. Also ich finde, also mein Take, ich bin da, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass die Trainer da wie in der NFL oder so einen Challenge bekommen, dass sie einmal pro Halbzeit die Gelegenheit haben zu sagen, ha, halt, stopp. Hier nicht weiter oder einmal pro Spiel, weil sonst wird es auch ein bisschen ausarten, glaube ich. Ja, aber so wie es aktuell ist, also das kann niemand gut finden.
Ja, vor allem, man musste ja dann im Fall Jumpy, musste man ja nochmal tief ins Regelwerk dann einsteigen. Thema Doppelbestrafung, das ist ja vor 10 Jahren mal abgeschafft worden. Da gibt es dann aber auch so Feinheiten. Das heißt also, bei der Notbremse, die zum Elfmeter führt, kann auch gelb gegeben werden, aber dann muss die Aktion gegen den Ball stattfinden. Und da Jumpy den Scheller festgehalten hat, ohne dass der Ball in der Nähe war, war das wieder zwangsläufig rot. Also das sind halt auch alles so Dinge, die dann auch noch oben drauf kommen. Ja, also das wird dann auch noch verkompliziert durch das Regelwerk dann auch noch.
Ich oute mich ja immer wieder mal als großer Fan der AC Mailand. Ich habe jetzt auch am Wochenende gegen Neapel Spiel geguckt, 2-1 gewonnen haben sie. Und da gab es auch eine rote Karte in einer ähnlichen Situation. Da stand nach einem abgewehrten Schuss ein Napoli-Spieler einschussbereit und Estupiñan hat ihn von hinten weggezogen. Also wirklich, der hat das leere Tor vor sich gehabt. Das war meiner Meinung nach auch vollkommen gerechtfertigt, die rote Karte. Aber so ganz eindeutig war es dann doch nicht bei Jamfi, ne?
Nee, es war, ja, wie gesagt, wenn du dir das 17 Mal in der Zeitlupe anguckst, dann siehst du halt schon, wie er ihn umreißt. Aber naja, in der Schnelle des Spiels hätte man jetzt auch sagen können, Auge zugedrückt, ja, das legendäre Fingerspitzengefühl. Aber richtig beschweren durfte sich der FCK jetzt nicht. Also sie sind da nicht verschaukelt worden oder so. Die Entscheidung war schon so von den Regeln her okay.
Was bedeutet das 0-2 jetzt? War das auch ohne die rote Karte gerechtfertigt?
Naja, was ich eben am Anfang gesagt habe, dass die Leistung war auch ohne die rote Karte schlecht. Also um das mal so zu formulieren, das war ja, doch schon ein erheblicher Rückschritt zu dem doch formidablen 4-1 gegen Münster in der Woche davor. Ja, ich habe geschrieben, es war mal wieder das Auswärtsgesicht in dieser Saison. Da kommen wir auf eine Problematik zu sprechen, die ja schon ein bisschen ins Auge fällt. Ne? Ich meine, der FCK hat in dieser Saison 3 Heimspiele gehabt und 3-mal gewonnen und 4 Auswärtsspiele und 3 verloren, 1 gewonnen. Und das eine, was sie gewonnen haben in Fürth, da waren sie auch noch das ganze Spiel in Überzahl, weil die Fürther in der ersten Minute eine rote Karte bekommen haben. Das heißt, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen in dieser Saison, werden sie sich auswärts gewaltig steigern müssen.
Wo muss man denn auswärts ungefähr landen, wenn man oben mitspielen will? Also der FCK will ja Top 6 landen. Da standen sie ja bis zur Vorwoche auch, bis zur Niederlage. Aber wo muss man sich da auswärts bewegen, wenn man heim eben eine Macht ist, bleibt, was auch immer. Du wirst irgendwann ein Heimspiel verlieren, zwangsläufig. Können wir auch gleich nochmal kurz... Kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz beim Blick auf Bochum drauf. Aber wo muss man sich auswärts bewegen, wenn man da oben dranbleiben will?
Ja, wenn man es mal mit der Vorsaison vergleicht, da war der FCK die beste Heimmannschaft mit knapp 32 Punkten. Und auswärts hatten sie 21, waren damit Zehnter in der Auswärtstabelle. Und das, daran siehst du, wenn du bei den 60 Punkten, bei diesen auch ein wenig ominösen 60 Punkten landen willst, mit denen man im Aufstiegsgeschäft dann schon ganz fett dabei ist, machst du entweder 40 daheim und 20 auswärts, dann musst du aber wirklich zu Hause fast alles gewinnen. Oder du musst dann halt sehen, dass du dann halt auswärts schon so an die 30 Punkte drankommst. Ja? Und mit dem Schnitt, den sie jetzt haben, ist es undenkbar, dass sie es schaffen. Und man kann ja auch davon ausgehen, dass sie irgendwann mal zu Hause nicht gewinnen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist, das Betzenberggesetz, dass sie da Dreier an Dreier rein werden. Ja? Also da wird es auch mal Spiele geben, wo es dann 2-2 ausgeht oder so. Also von daher tun sie echt gut daran, auswärts sich mal ein bisschen zu straffen. Zumal, wenn du mal überlegst, mit einem 2-Punkte-Schnitt steigst du ja auf, 34 Spiele mal 2, 68 bist du sicher aufgestiegen. Und einen 2-Punkte-Schnitt erreichst du ja immer, wenn du daheim gewinnst und auswärts einen Punkt holst. So mal über saisonübergreifend gesehen. Ja? Das ist so der Schnitt, den du holen musst. Ja? Aber also auswärts, das wird jetzt auch ein Thema sein. Nach Bochum fahren sie nach Karlsruhe. Die haben halt, Kaiser hat 4 Heimspiele 4-mal gewonnen und dann, das wird schon dann ein richtiger Härtetest sein, was das angeht.
Aber woran liegt das? Also ich meine, auf dem Betzenberg ist auch der Rasen nur Rasen, nur sogar ausgetauscht worden, ist also jetzt auch so gut woanderswo. Schreit die Westkurve die einfach so nach vorne oder was ist da los?
Ja, Heimvorteil ist natürlich ein Thema. Vielleicht auswärts, wenn man sich diese ganzen Auftritte mal anguckt, war das vielleicht alles auch ein bisschen zu zaghaft und ein bisschen zu gehemmt. Man hat dann vielleicht dann doch eher mal geguckt, halten wir mal das 0-0 und schauen wir mal, was so passiert. Also wenn man die Auswärtsspiele mal so einzeln durchgeht, in Hannover zum Start, da haben sie 1-0 verloren, da haben sie aber faktisch überhaupt nicht aufs Tor geschossen. Wenn der Kral da nicht so gut gehalten hätte, hätten sie 4 bekommen können, wenn es dumm gelaufen wäre. Dann haben sie dieses Spiel in Elversberg.
Ein Schuss vom Punkt entfernt.
Ja, das war halt ein bisschen Spielglück und dann mit ich glaube Eckball 2-1 letzte Minute Nachspielzeit. Das ist dann halt das klassische dumm gelaufen gewesen. Ja, und auch Paderborn war jetzt meines Erachtens, das war zu gehemmt. Also ich meine, wenn du da mit dem Rückenwind kommst von einem 4-1 gegen Münster, die du echt ordentlich hergespielt hast im Heimspiel, da warst du mal kurzzeitig Erster in der Tabelle über Nacht und so. Da hätte man da eigentlich sich einen anderen Auftritt erwarten können. Zumal auch bei Paderborn fehlten jetzt mit Obermeier und mit Götze auch noch 2 der besten Spieler, krank und verletzt. Also da sprach jetzt schon einiges dafür, dass man da eine Chance hat. Und ja, dafür war es dann halt schon ein bisschen wenig.
Jetzt kommt Bochum, Bundesliga-Absteiger, deswegen ja eigentlich ja, qua Status immer Aufstiegsfavorit. Können wir gleich drüber reden, dass das jetzt dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gilt. Jetzt erstmal, Thorsten Lieberknecht ist ja bekannt dafür gewesen, bis jetzt relativ konstant zu bleiben. Never change a winning team, hat glaube ich der Kollege Marek Nepomucki und ich glaube du auch immer wieder geschrieben. Nie das Siegerteam wechseln, so scheint es Motto gewesen zu sein. Immer die gleichen Leute in der Startaufstellung, immer die gleichen Leute auf der Bank. Jetzt muss er zwangsläufig wechseln. Während wir hier aufnehmen, ist die Sperre für Jamfi noch nicht bestätigt. Also wir wissen noch nicht, wie lange er gesperrt wird, aber ein Spiel wird er auf jeden Fall bekommen. Das heißt, gegen Bochum wird er auf jeden Fall fehlen. Dann musst du hinten drin umstellen. Wird sich überraschen, wenn außer Jamfi noch jemand aus der ersten Elf rausfliegt?
Also ich glaube, was man zumindest festhalten kann, ist, es wird keine Radikalrotation geben. Also für Jumpy 80%, 90% Wahrscheinlichkeit wird Elvedi spielen. Und ansonsten glaube ich, dass er vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass Ritter mal reinrutscht. Dann müsste Skytay oder Alidou raus. Aber ich glaube auch, wenn man Lieberknecht so kennt, er ist da jetzt kein Typ, der nach einem schlechten Spiel da die ganz große Keule rausholt und dann 5 Positionen verändert. Ja, zumal man halt auch sagen muss, die von der Bank gekommen sind, haben jetzt auch in Paderborn jetzt auch nicht gerade den Nachweis angetreten, dass sie jetzt da unbedingt in die Startelf drängen. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, also da war jetzt keiner dabei, mit dem es danach besser war, als er am Platz war. Ja, das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Was meinst du, wie viele Wechsel wird es geben?
Ja, ich kann mir, also das Elvedi auf jeden Fall, das sehe ich auch, denke ich schon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vorne im Sturm sich was verändert. Ich glaube nicht, dass Skytay herausgenommen wird. Dafür war er mir in den letzten Wochen zu formstark und auch gegen Paderborn nicht schlecht genug. Das klingt jetzt gemein, aber es ist nicht so gemein gemeint, wie ich es jetzt gerade formuliert habe. Alidou, weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, dass er mal wieder rausrutscht. Pretajin, ja, je nachdem, was die Wade macht, vielleicht, weil es immer dann am Freitag schlauer, ob er dabei ist oder nicht, oder vielleicht auch mal wieder runtergeht, vielleicht ist es dann die Möglichkeit für Mahir Elmreli. Reden wir gleich auch nochmal drüber. Das sind, denke ich, die Positionen, wo ich mir es vorstellen könnte. Auf den Außenbahnen sehe ich es irgendwie nicht. Ich meine, Haas hat es gegen Paderborn echt einen gebrauchten Tag erwischt, aber das ist in dem Alter auch vollkommen normal, dass das mal passiert. Würde ich jetzt vielleicht nicht zu groß an die Glocke hängen. Wenn es jetzt gegen Bochum auch wieder nicht funktioniert, dann muss man mal überlegen, ob man Kleinhanzl wieder ran darf oder wenn Redondo wieder fit ist, der. Aber ich glaube, Kleinhanzl hätte da jetzt erstmal die Nase vorne. Ich weiß es nicht im Training letzter Zeit, deswegen kann ich die Leistung dort nicht beurteilen, wobei man auch wieder fragen kann, wie aussagekräftig das öffentliche Training dann ist. Ob da dann nicht, ja gut, es ist dann auch nur eins von mehreren Einheiten die Woche, ne? Also ich weiß es nicht, was man da sagen kann. Thorsten Lieberknecht wird es besser auf dem Schirm haben. Ich denke, im Endeffekt, wir dreschen heute Phrasen, als gäbe es keinen Morgen.
Ja, da kannst du aber nur für dich sprechen.
Boah, das weiß ich ja nicht. Das, wenn ihr glaubt, wir dreschen zu viele Phrasen, schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Übrigens an der Stelle auch bei der Band, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und Kommentare schreiben, was das Zeug gilt. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt mir julian.laber@reinfalz.de. So, jetzt aber. So richtig werden wir es erst am Samstag merken, was er denn macht, weil Thorsten Lieberknecht ist ja auch bekannt dafür, dass er bei der Pressekonferenz dann doch mal bei den einzelnen Personalien ein bisschen schmallippig ist.
Ja, der wird es nicht verraten.
Nee, aber.
Aber ich meine, Pretajin, der wird spielen, auch wenn er einen dicken, kühlenden Verband um die Wade braucht, um da mitkicken zu dürfen. Also das glaube ich, wenn der nichts Strukturelles hat, wird der spielen. Also für das Spiel werden die den fit bekommen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Wenn er so treffsicher ist wie die Wochen davor, dann ist das auch was Gutes, keine Frage. Ja, jetzt kommt Bochum. Bochum. Die tief aus dem Westen kommen sie auf den Betzenberg. Und wie gesagt, vor der Saison eigentlich mit der klarste Aufstiegsfavorit als Bundesliga-Absteiger, der ja auch sich in der Rückrunde mehr oder weniger formstark und formschwach im Wechsel präsentiert hat. Jetzt sind die aber drauf und dran, durchgereicht zu werden. Wenn sie so weitermachen wie bis jetzt, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen würde.
Julian, die haben vor ein paar Monaten noch in der Allianz Arena gewonnen. Und stell dir mal vor, jetzt stehen die auf dem 17. Platz und werden damit Drittligist. Was ist das für ein Absturz?
Unfassbar, unfassbar. Also ich erinnere mich noch daran, als das Spiel in der Allianz Arena war, da sind in Deutschland die Fußballromantiker, ich eingeschlossen, ausgeflippt. Der große FC Bayern verliert gegen Bochum, ja mei.
Ja, stimmt. Nein, Sie ereilt gerade so ein bisschen das Los eines Bundesliga-Absteigers. Das gab es ja gelegentlich schon mal. Man erinnert sich, glaube ich, an Bielefeld. Die sind ja auch mal durchgereicht worden von der ersten in die dritten Liga innerhalb von 2 Jahren. Und sie tun sich halt sauschwer, sich jetzt zu stabilisieren. Sie haben Hacking rausgeworfen, Trainer. Sie haben Duffner, den Manager, rausgeworfen. Man kann natürlich immer die Frage stellen, sollte man mit dem Abstiegstrainer in die nächstuntere Liga starten, weil das hat in den seltensten Fällen hat das irgendwie funktioniert. Wobei man dann halt auch wiederum sagen muss, Dieter Hecking ist so ein erfahrener Mann. Also da hätte man sich schon vorstellen können, dass der da irgendwie die Kurve kriegt. Aber es ist ganz offenbar so, dass es da auch einfach ein Qualitätssubstanzproblem im Kader gibt. Also ich habe neulich irgendwann, ist als Topspiel ausgerufen gewesen, Nürnberg gegen Bochum 2-1 samstagsabends. ein furchtbarer Kick, also von beiden Seiten, also Nürnberger, Miro Klose, Sympathieträger, alles gut, aber die waren noch die bessere Mannschaft von zwei schwachen Mannschaften, also das war eher so ein Niveau-Abstiegskampf-Duell, ja, also und dennoch ist es ja oft so bei diesen Teams, die so unten reinschlittern, dann gibt es dann immer dieses ominöse Spiel, wo sie dann die Trendwende schaffen. Und da muss halt der FCK aufpassen, dass es nicht am kommenden Samstag passiert.
Ja, auf jeden Fall, weil ein Selbstläufer, das selbst, ich meine, bis wir uns in zwei Wochen wieder hier gegenüber sitzen oder wer auch immer da im zweiten Stuhl sitzt, sind wir eines Besseren belehrt. Aber es ist eigentlich so, also man kennt es ja, da kommt ein Team, das eigentlich am Boden liegt, wo nichts geht, wo läuft halt nicht. Auch mit dem neuen Trainer, der neue Trainereffekt überhaupt nicht erst eingetreten. Ganz, ganz seltsame Nummer. Aber genau die sind ja immer am gefährlichsten, weil die auf einmal dann einen raushauen, wo du dir denkst, oh oh. Und ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn das Ding unentschieden ausginge, dass dann wieder so ein bisschen rumgemotzt wird da oben.
Ja, ja, klar. Ich meine, da erwartet jetzt jeder einen Sieg. Ich meine, dass die Bundesliga-Absteiger sind, das ist jetzt eher vergessen. Dass sie 17. sind, das steht jetzt im Fokus, weißt du? Das macht die Sache dann halt schon ein bisschen unangenehm, ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, mit der Form aus dem Münsterspiel sollte der FCK das schon zu richten wissen in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube jetzt nicht, dass man erwarten kann, dass die wieder 3-0, 4-1 aus dem Stadion schießen, aber man kann schon davon ausgehen, dass mit irgendwie 45.000 Leuten im Rücken und der Stimmung und so, dann da muss man schon einen Heimsieg erwarten können. Und auch das, was Bochum halt fußballerisch bisher angeboten hat, war halt nichts. Ja, also das muss man halt auch sehen. Das waren ja jetzt keine Niederlagen mit Pech oder so, sondern die spielen halt einfach auch schlecht oft. Ja, also jetzt gegen Düsseldorf, okay, da hatten sie auch wieder ihre Chancen, 1-0 verloren daheim, aber es ist irgendwie, also so richtig, dass man jetzt, dass der legendäre jetzt Floskel Knoten geplatzt ist. Das erkennst du, erkennst du bei denen halt überhaupt nicht. Und ja, wenn der Knoten nicht am Betze platzen sollte, dann wird der FCK gewinnen.
Aber auch dann, wenn er platzen sollte, der Knoten, und Bochum den FCK schlägt oder dann unentschieden holt, auch dann würde ich noch keine Krise herbeireden. Also das.
Ja, Krise. Ich meine, Krise ist immer ein großes Wort. Also im Moment ist es halt so, FCK ist 7., die sind immer noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.
Immer noch in der Frühphase der Saison, ne?
Ja, also. Genau. Also, und da ist ja überhaupt nichts verrutscht jetzt. Ich meine, für die Stimmungslage wäre natürlich so kein Heimsieg gegen Bochum schon schlecht, weil. Wie gesagt, wenn man auswärts verliert, sollte man dann tunlichst seine Heimspiele gewinnen, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Aber natürlich ist die Saison noch lang. Ich finde halt immer, neben den Ergebnissen musst du halt immer aufs Inhaltliche gucken. Und das Inhaltliche war halt jetzt gegen Münster super. Und das Inhaltliche war jetzt gegen in Paderborn mau. So, und dann wird man halt jetzt sehen, ob der positive Trend der vergangenen Wochen, 3 Siege in Folge vor Paderborn und so, ob der wieder aufgenommen wird. Oder ob sie jetzt stagnieren. Und wenn sie nicht gewinnen, dann würde ich jetzt schon sagen, dass da eine Stagnation dann zu erkennen wäre.
Schauen wir mal. Es steht dann auch mit der Länderspielpause an. In der letzten Länderspielpause, die hat Lieberknecht ganz offensichtlich genutzt, weil danach lief es ja. Da hat er ein bisschen die Offensive auf in Gang gebracht. Mal gucken, was diesmal passiert. Irgendwie nervt es schon ein bisschen mit diesen Länderspielpausen, ne?
Naja, sie gehören halt irgendwie dazu, aber ich finde die allererste in der Saison finde ich eigentlich noch nerviger, weil da sind gerade 3-4 Spieltage oder was dann gespielt und dann gleich wieder Länderspielpause. Und Länderspielpause wäre ja kein Problem, wenn dann die Länderspiele, die da anstehen, halt interessant wären. Das muss man dann halt auch immer mal dazu sagen, aber leider Gottes, also ich meine, wenn ich nur mir überlege, Deutschland gegen Luxemburg in Sinsheim, mein lieber Gott, also den Freitagabend verbringe ich wahrscheinlich anders.
Ja, das werde ich wahrscheinlich auch tun. Mal gucken. Ja, zweite Länderspielpause steht bevor. Da wir ja auch ein bisschen mehr abdecken müssen als nur den nächsten Spieltag, würde ich mal sagen, wir gehen schon mal ein bisschen in die, ja, wir nutzen die zweitanstehende Pause und überlegen mal, wie die erste Phase der Saison ist rum. Das sind dann 8 Spieltage. Das sind, was sind das? Viertel? Nee, nicht ganz.
Oh, jetzt kommt deine Mathe. Deine Mathe-Skills werden.
Ich hätte ja Mathe gern abgewählt, muss ich sagen. Ja. Was bei dir?
Also ich habe mich mit einer 4 irgendwie ins nächste Schuljahr gerettet.
Ja, ich reiche dir mal so die Hand rüber, weil mir ging es ja nicht. So, ja, so nicht ganz ein Viertel, weil ein Viertel wäre ja dann 32, aber ein Drittel ist es auch nicht. Es ist irgendwie, ja, irgendwas. So, dann würde ich mal sagen, Wer hat die erste Phase der Saison genutzt aus deiner Sicht? Wer hat dich überrascht, positiv? Und wer hat dann enttäuscht? Ich warte erst mal ab, was du sagst, und dann gehe ich natürlich ganz clever rein und stehe.
Ja, fangen wir mal mit den Gewinnern an. Ne? Mit dem,
das ja,
ist halt,
ja,
mit dem Positiven fängt man dann an.
Ja,
ja ganz klar, Britannien, zumindest in den letzten Wochen, hat jetzt 5 Tore, 1 Vorlage. Da kann man nur sagen, alle Erwartungen erfüllt, Rhythmus aufgenommen. Dreierpack gegen Münster, also das war jetzt schon echt ein super Einstand mit nach Anlaufschwierigkeiten. Paul Jolie, Ende August erst verpflichtet, hat dann in den ersten 3 Spielen 4 Vorlagen, war bester Vorbereiter der zweiten Liga bis dahin. Also das war ja auch ein super Transfer, dafür, dass der eigentlich ein Nottransfer war, weil man auf die Verletzung von Asta reagieren musste. Und den dritten, den ich da nennen würde, den habe ich beim letzten Mal schon genannt, ist Nathan Skytte, der sich auch sehr schnell eingefügt hat, sehr schnell Scorerpunkte gemacht hat und sehr schnell ein relevanter Faktor geworden ist in der Offensive.
Ich nenne da auch Paul Jolie. Ich muss ganz ehrlich sagen, als er kam, hatte ich so ein bisschen die Torschlusspanik-Vibes. Dachte ich auch so, ob sie da jetzt nicht irgendwie was über das Knie gebrochen haben. Zum einen, also unbestritten ist das ein guter Fußballer, weil er in Frankreich erste Liga gespielt, letztes Jahr stammt. Diese Saison war noch keine Spielminute gesehen. Da dachte ich mir, okay, also irgendwas ist da seltsam an der Nummer. Dann kam er, hat direkt bespielt und wow, kann man nur sagen. Also wirklich auf der rechten Seite eine echte Bereicherung, wenn Simon Asta von seinem Kreuzband, von seiner Kreuzbandblessur da zurückkommt, wird es auf jeden Fall ein enger Kampf. Zumal Paul Jolie ja mutmaßlich eine Kaufoption im Leihvertrag mit Auxerre stehen hat. Dann Nika Haas, der hat letzte Saison im Training immer wieder gute Ansätze gezeigt, habe ich ja an der Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, hat aber nicht so wirklich Chancen bekommen und jetzt wird er von Lieberknecht auf einmal zur Stammkraft befördert. Quasi, man kann schon sagen, ins kalte Wasser geschmissen und macht das jetzt mit Ausnahme von Paderborn solide, durchaus solide. Also ich denke, viele Fans haben sich ja Timoteo Puchacz gewünscht. Klar hätte der nach vorne wahrscheinlich ein bisschen mehr dran gehabt als Haas, aber nach hinten raus finde ich, also gerade in der Defensive macht das Haas auch durchaus souverän und solide und abgezockt. Nach vorne manchmal ein bisschen überhastet, aber ich finde für das, dass er jetzt erst seine ersten, ich weiß gar nicht, ob er schon zweistellig ist, in Profispielen, Hut ab, sage ich nur.
Finde ich auch, ja.
Ja, nee, ja. Das sind meine, also die beiden würde ich jetzt mal hervorheben und Jisoo Kim. Der kam natürlich aus England,
stimmt, ja.
Hat aber auch dort wenig gespielt, hat sich jetzt zum absoluten Stammspieler im FCK gemausert, kann man schon fast zum Abwehrchef ein bisschen sprechen, finde ich.
Ja.
Und ist jetzt auch ein A-Nationalspieler Südkoreas. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Stimmt, also der hat sich der Wechsel auch gelohnt für ihn,
ja.
Auch für ihn persönlich, dann kann man ja sagen, also wenn er jetzt dann, ich glaube, die spielen gegen Brasilien, stimmt's?
Ja, gegen
Stell dir mal Paraguay. Vor, spielst du gegen Brasilien, erstes Länderspiel, ist ja ein Traum.
Das ist Wahnsinn,
ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, das sind meine Jungs, kommen wir zu den Enttäuschungen.
Ja, Enttäuschung ist dann halt auch immer ein großes Wort nach 7 Spielen. Ne?
Ja.
Aber ich meine, wenn du als Kapitän in die Saison gehst und dann nach dem 2., 3. Spieltag nur noch von der Bank kommst oder gar nicht kommst, dann ist das natürlich für Marlon Ritter bestimmt eine Enttäuschung. Wie man aber hört und wie Lieberknecht auch sagt, nimmt er seinen Kapitänsjob nach innen trotzdem super wahr. Also es ist jetzt nicht so, dass er da frustriert rumläuft, sondern Er macht das, was in der Kabine notwendig ist und auch mit guter Laune, trotz seiner sportlich unbefriedigenden Situation. Da würde ich sagen, der gehört zu den Verlierern. Und wir hatten es eben von Jan Elvedi schon. Ich meine, der war ja die letzten 2 Jahre eigentlich faktisch immer Stammspieler, ist jetzt auch auf der Bank. Also ich meine, ist auch nur über Einwechslungen gekommen. Wird jetzt natürlich durch die rote Karte von Jumpy mal eine Chance haben. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das, was er sich vorgestellt hat.
Nee, wahrscheinlich nicht. Bei Ritter muss ich ganz ehrlich sagen, ja, würde ich auch so sehen. Der hat aber in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass er aus solchen Tiefphasen auch wieder rauskommt und dann auf einmal letztes Jahr, muss man ja wirklich sagen, die Schlussphase der Saison war der ja mit einem der besten Spieler, der wichtigsten Spieler auch beim FCK, neben Ragnar Ache und Daniel Hanslik, der ja auch derzeit noch an der Verletzung laboriert und vor der Rückkehr steht, gegen KSC soll er wieder ranrücken. Ja, Ritter hat da auch schon öfter gezeigt, dass er das auch wegstecken kann und auch wieder zurückkommen kann. Und Maher Emreli.
Das ist der Mann, über den wahrscheinlich am meisten geredet wurde,
von dem er nicht gespielt hat. Auf jeden Fall. Ich habe den in der Vorbereitung gesehen, ich habe den in Reutlingen gesehen und man sieht schon, das ist ein super Fußballer. Ich habe mir da auch im Zusammenspiel mit Britannien mehr versprochen, auch insofern, dass Britannien ja, so ein Spieler ist, der Bälle festmachen kann und dann an einem Rallye ablegen kann. Der kann dann mit seinen Boost League da Sachen machen. Passt jetzt vielleicht nicht unbedingt in das Spielsystem vom FCK. Und ich glaube, das ist auch das Problem an der ganzen Sache, dass er da einfach seinen Platz noch nicht gefunden hat.
Naja, es war jetzt, vor allem das Münsterspiel war ja ein Paradebeispiel dafür. Das sind ja fast alle Tore aus Flanke, Kopfball entstanden. Und das ist natürlich nicht sein Spiel. Das muss man halt sagen. Ja. Allerdings gab es da ja dann auch immer wieder mal so Gerüchte, dass es so charakterlich manchmal ein bisschen schwierig ist mit ihm. Und da hat sich ja jetzt unser Kollege Marek Nepomucki mit ihm getroffen.
Ich habe mit Marek gestern mal drüber geredet, was da genau im Gespräch gefallen ist. Und würde ich sagen, hören wir doch da mal rein, was der Marek so erzählt hat.
Absolut positiv überraschend. Ich hatte im Vorfeld schon so gewisse Bedenken, weil der FCK darum gebeten hat, dass wir die Fragen im Vorfeld schicken, was, ich betonen muss, die Ausnahme ist. Das macht der Verein sehr selten. Was mir aber impliziert, dass es eine sensible Personalie ist. Und als ich dann hinkam, war das eine wunderbare, entspannte, gelöste Atmosphäre. Emreli war aufgeräumt, er bot an, jedem Rede eine Antwort zu stehen. Also er machte nicht den Eindruck, dass er irgendwie sich unsicher fühlt oder missverstanden fühlt. Er war klar, er war entspannt, er war auskunftsfreudig. Und ich hatte den Eindruck, dass er in vielen Dingen absolut offen ist.
Und wie geht er mit seiner aktuellen Situation um?
Ja, er selbst sagt, er ist unzufrieden, weil er habe vorher bei Vereinen gespielt in Karabach und in Polen, die einen sehr balldominanten Fußball gespielt haben. Diese Mannschaften waren auch den Gegnern immer überlegen und er gibt dann zu, dass da nicht so viel Lauf gelaufen werden musste. Und jetzt in der zweiten Liga ist es eine andere Spielweise. Da wird sehr viel gerannt, es wird viel gekämpft und auch beim FCK wird jetzt ein Spielsystem bevorzugt mit vornehmlich hohen Bällen, das nicht seiner Spielweise entgegenkommt. Und er muss sich jetzt daran gewöhnen, dass es eine andere taktische Vorgabe gibt. Und da ist er noch dabei und er sagt, er ist ein Kämpfer, er wird definitiv nicht aufgeben und er wird alles dafür tun, um möglichst bald wieder zurückzukehren.
Das klingt jetzt überhaupt nicht nach Stinkstiefel für mich.
Ganz und gar nicht, Julian. Also ich habe ihn auch nicht so empfunden als Stinkstiefel, als jemand, der in der Mannschaft steht und jetzt irgendwelche Revolutionen anzettelt. Ganz und gar nicht. Der wirkte völlig gefasst, völlig klar, auch völlig offen in seiner Situation, die er gerade einnimmt, seine Rolle, und auch nicht verbittert. Also es war ein ganz aufgeräumter Mann, der mir da begegnet ist.
Also siehst du da jetzt keine Krisensituation auf den FCK zu kommen?
Ich persönlich nein. Ich meine, klar, die Situation wird sich verschärfen, wenn jetzt Daniel Hanslik, was ja Trainer Thorsten Lieberknecht angekündigt hat, dass er gegen KSC möglichst wieder einsatzbereit ist. Wenn Hanslik zurückkehrt, dann hast du auf dieser Position eigentlich vier Spieler mit Skytte, mit Emreli, mit Ritter und mit Hanslik, wobei Hanslik auch im Sturm spielen kann, aber unter Anfang ja auch schon in dieser zweiten Reihe oft gespielt hat. Dann hast du vier hochveranlagte Fußballer für eine Position und das könnte schon für eine gewisse Unruhe sorgen und das wird dann bei Lieberknecht für noch mehr Fingerspitzengefühl gefordert sein.
Ja, geht ja auch ein bisschen in die Richtung, was wir eben gesagt haben mit dem Spielsystem und so. Gut, da soll es ja jetzt auch noch Verstimmungen abseits des Platzes gegeben haben. Die hat er jetzt aber auch im Gespräch mehr oder weniger ausgeräumt und gesagt, ja, da wurde es mal laut, aber man hat sich ausgesprochen.
Ja gut, ich meine, dass es mal kracht irgendwie in der Fußballmannschaft. Jeder, der mal Fußball gespielt hat oder der im Mannschaftssport unterwegs gewesen ist, der weiß ja, dass das mal passieren kann. Ich finde immer noch, was Marek jetzt gesagt hat, das ist ja ziemlich frappierend, wie sich dann so Gerüchte, die ja teilweise so aus Nürnberg dann gekommen sind, diese Stinkstiefel-Gerüchte, wie die sich dann teilweise auch über die sozialen Medien so ein bisschen verselbstständigen. Ja, und klar, er hat immer noch so 2-3 Instagram-Posts abgesetzt, wo ich sagen würde, da war er jetzt nicht gut beraten, das zu machen. Das sollte man sich lieber sparen. Also ganz frei jeder Schuld ist er da jetzt auch nicht. Aber es scheint halt eben auch nicht zu stimmen, dass der jetzt nicht integrierbar ist oder nicht integrierbar wäre in so eine Mannschaft. Das ist halt auch Blödsinn. Es passt halt im Moment einfach sportlich nicht. Und wer den Lieberknecht aber kennt, ich glaube, dass der schon über ordentliche Social Skills verfügt, um so Spieler wie Emreli dann auch schrittweise irgendwie zu packen und dass er die dann in Form bringt und dass die auch der Mannschaft helfen. Ich glaube, das sollte man jetzt nach dem 7. Spieltag nicht denken, der ist jetzt verloren für die komplette Hinrunde. Das kann schon mal passieren. Wie gesagt, das geht schon los, wenn Pretarien gegen Bochum jetzt verletzt sein sollte. Dann wird man da schon drüber nachdenken können, ob der vielleicht sogar aus dem Stand in die Startelf sogar kommt. Also das ist nicht komplett ausgeschlossen. Ja? Also das ziehe ich so ein bisschen aus dieser Personalie und dem, was Marek so berichtet hat.
Und was Lieberknecht ja auch immer wieder betont, ist bereit, jedem Spieler eine Chance zu geben, auch immer wieder. Das nehme ich ihm auch ab, auch wenn er jetzt in den letzten Wochen immer wieder auf den gleichen Kader vertraut hat, aber da war es, glaube ich, eher so die Maßgabe, der funktioniert, warum soll ich was ändern?
Genau. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das Leistungsprinzip gilt. Ich meine, was soll es auch anderes geben im Profifußball als Leistung, im Profisport als Leistungsprinzip, ja? Also die Zeiten, glaube ich, wo irgendwie Trainer ihre Lieblinge hatten und die durften dann sich alles erlauben und andere gar nichts. Ich glaube, das ist halt einfach vorbei. Da würdest du dich halt als Trainer auch komplett unglaubwürdig machen. Wenn einer im Reli jetzt in jeder Trainingseinheit 25 Tore schießt, dann ist der schneller wieder im Kader oder in der Stammelf, als du dich umdrehen kannst. Also das kann ja gar nicht anders sein.
Okay, dann würde ich sagen, zum Reli kann man jetzt auch nicht mehr zu sagen. Oder hast du noch irgendwas, was jetzt unter den Nägeln brennt?
Nein.
Dann kommen wir zum Teufel der Woche. Das ist natürlich in der Woche nach einer Niederlage immer ein bisschen ein kleines Gedankenspiel, Gedankenübung, würde ich mal sagen, sich da jetzt einen rauszudeuten. Aber hast du einen?
Naja, wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen thematisiert. Julian Kral mit Einschränkung. So würde ich das mal formulieren. Also, wenn sie ihn nicht gehabt hätten in Paderborn, gerade zweite Halbzeit, da hätte es auch 4 oder 5 Stück geben können. Von daher, da hat er schon wirklich, hat er eine ganz starke Leistung gezeigt, zweite Halbzeit. Allerdings, seine Aktien in diesem, was wir eben schon geschildert haben, in diesem, bei dieser Freistoßszene, wo die Mauer nicht ordentlich gestellt wurde, wo dann Jumpy in der Folge dann vom Platz fliegt und es Elfmeter gibt, die hat er halt auch. Aber ich glaube, daraus wird er lernen. Also ich glaube, selbst beim nächsten Freistoß des Gegners, der aus 38 Metern irgendwie rein theoretisch Richtung Tor kommen könnte, wird da eine Mauer stehen. Also da bin ich mir relativ sicher.
Ja, gehe ich mit. Und man darf auch nicht vergessen, hat einen Elfmeter gehalten, auch wenn der wirklich grottig geschossen war.
Ja, genau. Also Elfmeter gehalten ist gehalten. Also das gilt dann erstmal.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder durch für diese Woche. Alex, danke dir fürs Zeitnehmen.
Ich danke dir, Julia.
Und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich werde nicht müde, es zu betonen. Bewertet unseren Podcast, abonniert ihn. Kommentiert, wenn ihr was habt, wenn euch mehr unter den Nägeln brennt, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt mir gerne julian.laber@rheinpfalz.de. Und ansonsten schaut mal vorbei auf rheinpfalz.de/fck und abonniert unseren Newsletter, der ist kostenlos. Und da bekommt ihr alles Wichtige rund um und über den Betze und was sonst damit zu tun hat. Danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl.
Ciao.
Ciao.